Die Idee von einer Predigreihe war schon länger da. Und vom Inhalt her ist es in den letzten Wochen immer klarer geworden. Es hat mit dem zu tun, dass wir, was wir in den Chorleitungsretretten erlebt haben, aber auch mit dem, was wir am Visionstag zusammen mit unseren jungen Menschen von Gott her gehört haben. Er ermutigt uns nämlich aufzubrechen, Wagnis einzugehen, rauszugehen, eben Neues zu wagen oder anders gesagt, Land einzunehmen in seinem Namen. Land, das er für uns parat gemacht hat. Und so etwas zu machen, wenn wir im heutigen Text, im 4. Mose 13, habe geschrieben in den Predigtnotizen 13 und 14, es lohnt sich, die durchzulesen. Also etwas zu machen, wie das eben in diesen Texten gerade beschrieben wird, das braucht Mut. Sich im Vertrauen auf ihn aufzumachen, bedeutet eben so oft den vertrauten Bereich zu verlassen, wo wir uns drin wohlfühlen. Oder wie es eben auch heisst, die sogenannte Komfortzone zu verlassen. Die Komfortzone zu verlassen, das geht auch in Gedanken rein, wo Schriftsteller und Philosophen in der Vergangenheit und auch heute immer wieder aufgebracht haben. Menschen, die nach dem gesucht haben, was das Leben wirklich ausmacht. Auch wenn sie sich vielleicht mit der geistlichen Dimension, wo wir als Christen dafür drin sind, nicht können identifizieren. Also hat Antoine de Saint-Exupéry einmal gesagt, geh nicht nur die glatten Straßen, geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Ich lese es nochmal, finde es spannend. Geh nicht nur die glatten Straßen, geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Und gerade was der Saint-Exupéry angeht, sind diese Worte mehr als philosophisches Gerede. Er hat nämlich zu einer Gruppe von mutigen Männern gehört, die in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert in Argentinien wichtige Post- und Frachtflugrouten eröffnet haben. Und unter anderem in dieser Zeit haben sie angefangen, als erstes Mal zur Nacht zu fliegen. So spielt dann das Buch vom Saint-Exupéry Nachtflug in dieser Zeit und behandelt dieselben Themen, aber auch Tragiken von diesen Unternehmungen. Meistens sind es Pioniere, die so denken, wie das der Saint-Exupéry auf ein paar Sätze abgebrochen hat. Meistens sind es Pioniere, die Neues erkunden, und das bringt uns ins heutige Thema. Gut zwei Jahre, nachdem als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, kommen sie an den Punkt, wo sie nach Gottes Plan eigentlich bereit wären für die nächste Etappe. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Erstaunlicherweise ist von diesen Männern nebst dem Josua und dem Kaleb nicht viel bekannt. Aber denen ihre beiden Namen wollen wir schnell ein bisschen näher anschauen. Der Josua, der erste Sohn von Nun, vom Stamm Ephraim, das ist der gleiche Name wie Jesus auf Griechisch. Er bedeutet Jahwe oder eben der Herr ist Rettung. Und der Josua wird das erste Mal erwähnt, wo er das Heer gegen die Amalekiter geführt hat und die besiegt hat, währenddem als sie links und rechts in Mose seine Hände in die Höhe hatten. Und ihr wisst ja, immer dann, wenn eben die Hände oben waren von Mose, hat Israel gesiegt. Der Josua ist später zum Nachfolger von Mose ernannt worden und ein Vorbild wurde geistlich gesehen von Christus als ein Führer von seinen Heiligen, von seinen Abgesonderten, von seinem Volk. Der Kale ist der erste Sohn von Jefunne und der Name bedeutet der Fassende, der Ergreifende oder auch, und man spürt es dann auch ein bisschen im Bericht, der Heftige. Und er kommt aus dem Stamm Juda. Im Alter von 85 Jahren hat er dann das Gebiet gefordert, wo er mit seinen Füßen betreten hat als Kundschafter und das, was ihm von Gott versprochen war. Er repräsentiert die Art von uns Gläubigen, die durch den Glauben den Platz, der ihnen von Gott gegeben ist, einnehmen, ganz praktisch in Anspruch nehmen und das auch geniessen, trotz all dem, was ihnen auch manchmal entgegenstehen mag. Als die 12 Kundschafter ausgewählt sind, kommen sie einen genauen Auftrag über für die Reise. Wie das von den Details her im Text zu sehen ist, hat die im Juli angefangen. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen: Nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben, und das ist die Zeitangabe für Juli. Wie kann ich ein Land kennenlernen? Ein Land, das ich vielleicht nicht einmal manchmal die Sprache habe. Das wird dann noch etwas schwieriger. Aber wie kann ich ein Land kennenlernen? Nicht anders, als ich eben hergehe und den Menschen begegne. In dem Moment, wo ich die Sprache habe, oder eine zweite Sprache, die Verbindung schafft, in dem Moment mit ihnen reden und probieren zu verstehen, wie sie denken, leben und arbeiten. Ich kann ein Land kennenlernen durch Beobachten und Nachfragen. Und dann finde ich eben heraus, wie sie leben, von was sie leben. Und ich habe gesehen, wo das Land besiedelt ist und ob es gut oder schlecht ist. Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie hilfreich als es für uns war, mit einigen von euch mindestens auf einem Abend dürfen zusammenzukommen, bevor wir dann ganz hierher gekommen sind. Ich kann euch sagen, der Kontakt mit euch hat uns gut getan. Und zwar in dem Sinn, wir sind dann ein bisschen weniger nervös hierher gekommen. Aber unsere Vorbereitungsreise damals, wo wir in Ecuador waren, wo wir auf Montag gemacht haben, hat uns dabei geholfen, besser zu verstehen, was dort in dieser Stadt wirklich abgegangen ist. Erst recht darum, weil wir mit Menschen zusammen unterwegs waren, die dort gewohnt haben und die Situation von dem her sehr gut gekannt haben. Hier bei dem Bericht, den wir jetzt hier im 4. Mose 13 haben, kommt dazu, dass die Kundschafter ja in das Land sind und Informationen gesammelt haben, die ihnen dabei geholfen haben, das Land nachher einzunehmen. Ich weiss jetzt nicht, ob das ist, weil ich Schweizer bin, aber ich habe mich in diesem Moment auch schon gerade ein bisschen komisch gefühlt. Wäre auch ein bisschen nervös gewesen. geistlich gesehen ist der Auftrag an die Kundschafter auch ein Beispiel dafür, wie Jesus uns Menschen manchmal entsprechend seinen Plänen für unser Leben hier in der Schweiz oder eben auch sogar ins Ausland schickt, wo er das Land einnehmen will. Das heisst, Menschen für sein Reich gewinnen. Wir ziehen dort her, schauen uns alles an, so wie es aber Paulus in der Apostelgeschichte 17 zu Athen macht, ziehen uns zurück zum Betten und lassen uns dadurch und in den täglichen Begegnungen mit Menschen zeigen, was der Herr an diesem Ort vorhat. Und da, aus eigener Erfahrung, kann auch Zeitung lesen sehr hilfreich sein. Ich bin überzeugt, dass er es auch hier im oberen Wienental zeigt, auf welche Art wir seine Vision können umsetzen können. Darum, lasst uns da mit offenen Augen und Herzen durch die Strasse gehen und betend zulassen, wenn die Menschen uns etwas erzählen. Weil es könnte sein, dass wenn wir eben gerade in einer betenden Haltung zulassen, dass uns Gott durch das, was sie sagen, könnte einen wichtigen Tipp geben. Und abgesehen davon, eröffnet heute keine einzige Firma, auch keine Organisation wie Heiser mehr, eine neue Geschäftsstelle, ohne vorher das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld zu prüfen. Marktanalyse, sonst kommt es schlecht raus. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zin im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden, die an der Straße nach Hamat liegt. Zunächst durchquerten sie die Wüste Negev und erreichten Hebron. Dort lehrten die Sippen Abinam, Sheshai und Talmai vom Volk der Anakiter. Ihre Stadt war 7 Jahre früher als das ägyptische Zoan gegründet worden. Dann kamen die Kundschafter ins Eschkoltal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass 2 Männer sie an einer Stange tragen mussten. Darum nannte man dieses Tal später Eschkol, Trube. Bei diesen Streifzügen, die wir hier davon lesen, da denke ich auch ganz spontan an Gebetszeiten. Gebetszeiten sind für mich geistliche Streifzüge. Im Gebet betreten wir geistliches Land und kommen vom Herr so oft wichtige Erkenntnisse über. Auch über Ort und über die Menschen, wo wir drin leben. Wo wir während unseren ersten paar Wochen damals in Ecuador mal gebetet haben, hatte ich ein Bild vor mir mit vielen Säulen in der Stadt und dazu der Gedanke, viele Götter. Ich konnte mir zuerst nicht viel reimen drauf, aber ich habe mich wirklich eine Art gefühlt in diesem Bild. Es war so fast dreidimensional für mich. Wie ein Paulus, der gerade so durch Athen geht und die verschiedenen Götteraltäre anschaut. Kurz darauf bin ich in das Touristenbüro der Stadt, und das war ganz nahe bei unserem Quartier. Der Inhaber war da und wir sind ins Gespräch zusammen. Als er gemerkt hat, dass ich einer der Missionare bin, ist er gerade ein bisschen anders geworden gegen mich. Gerade ein bisschen ablehnend. Und hat dort so Pläne vor sich gehabt, so Luftaufnahmen. Und dann hat er auf die Luftaufnahme gezeigt und gesagt, lass, wenn du auf dem Bild 3 Pyramiden siehst, dann reden wir wieder miteinander. Und dann hat er so zurückgestanden. Und ich, hallo, ich habe natürlich nichts gesehen, es war noch schwarz-weiß zu allem zu und eine alte Aufnahme. Dann hat er sich da einen Ruck gegeben und hat mir ein paar Hügel gezeigt auf dieser Aufnahme. Und hat dann gesagt, dass dort alte Ritual und Seminar stattfinden, die auf die alte Religion zurückgehen. Und hat sich dann mehr als Schaman zu erkennen gegeben. wo ich ihm erzählt habe, was wir Soziales machen in der Stadt, ist er dann schon gerade ein bisschen zugänglicher geworden. Und wir sind irgendwie im Verlauf von dem Gespräch so etwas wie Freunde geworden. Hintennach ist es dann passiert, dass wir plötzlich unser Personal in der Kita beobachtet haben, wie die so verschiedene Sachen gemacht haben. Die haben plötzlich ein Kind, das ein bisschen krank war, vor sich gehabt und haben dann nachher in dem Kind Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen. Das ist ganz typisches schamanisches Verhalten. Entweder besprühen sie sich mit etwas oder dann blasen sie einen Rauch ins Gesicht. Auf jeden Fall haben wir dann unser Personal müssen eben rausnehmen und müssen sagen, hört uns, wir sind eine Heilsarmee-Kita und was ihr hier anwendet, ist nicht ganz die passende Methode, um eine Grippe zu behandeln. Und haben dann das im Einverständnis mit ihnen können einstellen. Was den Schaman angeht, habe ich den Sinn, in dem Sinn keine Frucht gesehen. Ich habe das einfach ein bisschen, no worries. Was den Schaman angeht, habe ich in dem Sinn nicht wirklich Frucht können sehen. So, dass er sich zum Beispiel bekehrt hätte. Aber ich durfte ihm anhand von unserer Arbeit zeigen, warum also auch Christen, auch gerade von anderen Erdteilen, in die Stadt kommen, wo er gewohnt hat. Und zwar einfach, eben um Gottes Liebe gegenüber seinen Landsleuten praktisch zu leben. Und das schafft dann eine Ebene, wo wir Menschen können begegnen. Was wir als sozial-diakonisch ausgerichtetes Chor dort tun, darf eine ähnliche Wirkung haben. Und so Begegnungen mit Menschen in sozialer und geistlicher Not ermöglichen. Der Einsatz der Kundschafter, wie es auch hier in unserem Leben in einem geistlichen Streifzug der Fall ist, der ist nicht ergebnislos geblieben. Im Vers 24, im 13. Kapitel steht eben darum, dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Haben wir versucht, ein bisschen schlau zu machen von der biblischen Symbolik her und dort herausgefunden, dass Granatäpfel für Liebe stehen, Feigen für Fruchtbarkeit und Trauben für Freude. Als Christen dürfen wir geistlich gesehen schon im verheißenen Land leben und Anteil haben an seinen Früchten. Liebe, eben wie sie nur Christus uns geben kann. Fruchtbarkeit kann ja im Zusammenhang mit einem sinnmachenden und eben dann auch fruchtbringenden Leben verstehen. Wo uns eben dann letztendlich mit wahrer Freude erfüllt, wo nicht mehr von den Umständen abhängt, sondern aus der Verbindung mit dem kommt, was sich auch als Weinstock zu erkennen gibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nach 40 Tagen, oder eben gegen den September vom Jahr 1650 vor Christus, wenn wir gerade so genau drin sind, sind die Kundschafter zurückgekommen und haben dem Mose erzählt, was sie gesehen haben und haben dann die Früchte aus Kanaan gezeigt. Und dann haben sie angefangen zu reden. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter. im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen im Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israel Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschaffer widersprachen: Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Statt sich also zu freuen und dem Volk gegenüber zu bestätigen, dass ja das Gebiet genau dem entspricht, was Gott Jahrhunderte vorher in einem Abraham versprochen hat, 1. Mose 15, 18 bis 21, reden jetzt die Kundschafter nur davon, wie gefährlich es dann wird, wenn sie ein Land einziehen wollen und was da dabei alles schief gehen kann. Kennen die die auch? Wenn ihr irgendwo an einem Tisch sitzt mit Menschen und irgendeine so geniale, ja, vielleicht sogar ein bisschen verrückte Idee hat oder eine abenteuerliche Reise plant und davon überzeugt ist, dass das machbar ist, dann ist ganz sicher mindestens einer an dem Tisch, der nur noch die Gefahren sieht, der nur noch die Risiken sieht und ihm aufzählt, was denn alles Schlimmes könnte passieren. Für die Israeliten, die hier einen relativ emotionalen Bericht haben müssen hören, war bauklar. Jeder Schritt, den wir in das Land machen, ist tödlich. Erst recht, wenn dort all die Riesen umeinander stehen, wo sie davon gesagt haben, sie hätten ausgesehen wie Heugümper gegen sie. Aber die 10 Kundschafter, die kommen von ihren Beobachtungen her und von ihren Untersuchungen her auf die falschen Ergebnisse. So wie wenn Tyser mir gesagt hat, wir machen doch keine Brocke, der Hiob ist viel zu gross. Anstatt das Vertrauen vom Volk in die Kraft von Gott neu zu stärken, machen sie ihnen wieder Angst. Einem Volk, das doch eigentlich nur könnte zurückschauen und könnte sehen, was es alles erlebt hat. Wie mächtig als der Gott ist, der das Weltall mit seiner Handspanne aufspannt, wie wir gehört haben. Wie mächtig als doch der Gott in den letzten 500, 600 Jahren einen gehandelt hat. Das Auskundschaften von dem verheißenen Land darf also nie dazu führen, dass man es nicht mehr betreten will und sich stattdessen nach Ägypten zurücksehnt. Das ist das wunderbare Lied, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der Keith Green in den 80er Jahren, der gesungen hat, so you wanna go back to Egypt. Also, wenn ihr jetzt tatsächlich auf Ägypten zurückgeht, ja, dann nehmt doch das mal, dann nehmt doch das Fleisch aus diesen Kübeln wieder. Wunderbares Lied, wo das auch ein bisschen drin hat. Sie würden zurückgehen in ein Leben ohne Gott, in ein Leben ohne seine Maßstäbe, weil die 10 Gebote haben sie in der Zeit und auch in ein Leben ohne seinen Segen. Aber Gott sei Dank kann man wirklich sagen, haben sie sich nicht alle von diesen Kundschaftern anstecken lassen. Und so sagt dann auch der Kaleb, noch bevor sie mit dem ganzen Riesenzeug daherkommen, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz zu nehmen. Warum redet der Kaleb und nach ihm auch der Josua im Kapitel 14 so ganz anders? Die Kundschafter schauen, die 10 Kundschafter hier, die schauen auf die Umstände, auf die Situation im Land. Sie deuten sie aufgrund von dem, was sie sich zutrauen. Der Kaleb und der Josua, die schauen auf die gleichen Umstände. Aber sie deuten sie aufgrund von dem, was sie Gott zutrauen. 10 Kundschafter sagen, gegen die Riesen sind wir Zwerge, ja Heugümper. Der Kaleb und der Josua sagen, gegen Gott sind auch die Riesen nur Zwerge. Wie denken wir manchmal in so Situationen? Wie denken wir in Herausforderungen? Wer sehen wir als Riesen, wer sehen wir als Zwerg? Und wo schauen wir auf Gott? Wer sind die Riesen, die wir sehen im verheißenen Land, wo wir im Glauben ja schon drin dürfen leben? Auf wen schauen wir, wenn sie vor uns stehen? Auf das, wo Gott möglich ist, oder auf uns selber? Der Josua und der Kaleb vertrauen darauf, dass Gott allmächtig ist. Sie vertrauen dem Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. So wie es der Paulus erkennen. Leider wissen wir ja, wie die Geschichte hört, gell? Die 10 Kundschafter haben das Volk tatsächlich dazu gebracht, dass es rebelliert hat. Und zwar so fest, dass Gott seine Meinung geändert und gesagt hat, brechen wir die Übung ab, die machen noch eine Ehrenrunde in der Wüste. Von dem Zeitpunkt an sind alle gestorben, die älter waren als 20 Jahre. Nur die 7, die jünger waren als 20, sind ins Land gekommen. Und von denen, die älter waren als 20, nur der Josua und der Kaleb. Was mir so zusammengefasst aus all dem, was wir jetzt gehört haben, wichtig wird und das ganz neu, ist das. Als Christ darf ich ein Kundschafter sein. Ich darf durch meine Beziehung zu Jesus geistlich bereits im verheißenen Land leben. Durch sein Wort und aus dem Gebet heraus darf ich immer mehr von dem Land entdecken. Darf in der Verbindung mit Jesus von seinen Früchten geniessen und essen und mit anderen Menschen teilen, was sie erleben. Ich möchte Kundschafter sein. Und als Christen sind wir dazu berufen. Wir als ganze Chorfamilie sind dazu berufen. Wie der Kaleb und der Josua andere Menschen zu ermutigen, mitzukommen, den Kampf aufzunehmen und das verheißene Land einzunehmen. Wie sich die Kundschafter von Mose haben lassen, wenn wir uns darum von Jesus lassen und mit anderen Menschen teilen, was er dir für uns und auch für sie parat hat. Gott hat mich als junger Christ ermutigt, ebenfalls aufzubrechen, rauszuziehen in ein neues Land und mit dem ein neues Leben zu wagen. Er hat mich das durch ein Wort verstehen und hat mir verstehen gegeben, was jetzt anfängt, ist ganz anders als das Leben, das du bis jetzt gehabt hast. Vertrau mir. Und er hat mir ein Wort gegeben aus dem 5. Mose 11, 10 bis 12, was heisst: Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässerstest wie einen Gemüsegarten, sondern das Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, von Regen des Himmels trinktes Wasser. Ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, von Anfang an des Jahres bis zum Ende des Jahres. Im Rückblick auf all die Jahre kann ich nur danken. Und im Sagen, es ist alles so gekommen, wie du mir es gesagt hast. Lasst uns darum Kundschafter sein, andere Menschen zu ermutigen, den Schritt ins verheißene Land zu wagen, spannende Projekte angehen, und darin immer wieder neu unsere Lebensaufgabe zu finden. Gerade als Chorfamilie. Während wir noch auf dieser Seite, im Ostjordanland, im Westjordanland, muss ich sagen, sind. Die Tage, ihr habt es vielleicht gesehen, ist im Dialog die Artikel erschienen, wo wir hier
alle ein wenig daran gearbeitet haben, vom Büro her, und auch der Erhard wertvolle Inputs gehabt hat, und auch der Hansjörg. Und dort ist ein Bild drauf, von dem, was hier wird entstehen, soll entstehen. Dort ist ein Bild drauf vom Gebäude. Aber mit dem, was wir heute hier anschauen, möchte ich euch noch einmal betonen und festhalten, es geht um das Land einzunehmen, aber das Land ist nicht das Gebäude. Wir haben nicht das Land eingenommen vom Kanton Aargau, das wir bekommen haben. Es geht um viel etwas Größeres. Es geht darum, Land einzunehmen für den Herr Jesus. Es geht darum, Menschen dürfen zu ermutigen, das verheißene Land zu betreten. Um das geht es. Das ist einfach die Raumstation dort, die schwebt dann einmal. Aber unser Auftrag ist, das Universum, das wir dort zugestellt bekommen, zu erkunden und zu erobern. Und diese Vision wollen wir behalten. Und diese Vision ist ganz stark in unseren jungen Menschen. Die Vision ist auch ganz klar wieder rausgekommen am Visionstag, den wir miteinander haben durften, am Sonntag, am letzten. Und wir wollen sie unterstützen in dem. Sie brennen da noch, rauszugehen, Land einzunehmen für den Herrn. Und wir dürfen wirklich hinter ihnen stehen und mit ihnen gehen und sie unterstützen und stärken in dem. Da sind wir alle reingerufen. Man kann uns wirklich helfen, diese Schallmauern zu durchbrechen, weil die sind nämlich nicht unüberwindbar in seiner Kraft. Amen.